Hufflepuff & Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank.
Mein Name ist Ralf Bröker und heute zu Gast bei mir in dieser Folge von Verblüffend Private, dem Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank, mein Kollege Hans-Dieter Seeleier.
Hallo Ralf.
Und mein Kollege Patrick Schmitz.
Ralf, grüß dich.
Und wir haben ein gemeinsames Thema. Das Thema trägt einen ganz kurzen Titel: Betongold. Und eigentlich denkt man bei Betongold doch bestimmt nur an eine einzige Sache: Immobilie. Wie vielschichtig das aber ist, darüber reden wir heute in unserer kleinen Dreierrunde. Hans-Dieter, wenn jemand Betongold sagt, woran denkst du zuerst?
Also zuerst denkt man natürlich, wenn man Betongold hört, oder so geht's mir jedenfalls, an das eigene Einfamilienhaus oder halt auch an vermietete Immobilien. Und erst an zweiter Sache an andere Anlagemöglichkeiten in dem Sektor.
Ja, Patrick, das musst du dich doch glücklich machen, oder? Dass man zuerst an sowas denkt wie Eigenheim und Mietobjekte und solche Geschichten.
Ja, definitiv. Natürlich ist sie Betongold. Ne? Da denke ich auch sofort an das Haus, entweder in Form von einem Einfamilienhaus oder aber in Form von einem Mehrfamilienhaus, an die Eigentumswohnung in dem Mehrfamilienhaus, weil es einfach greifbar ist. Ne? Man hat also irgendwo eine andere Bindung dazu als zu anderen Anlageformen und es ist sicherlich auch eine gewisse Emotionalität dabei.
Ja, und da du ja für die Baufinanzierungstruppe bei uns in der Vereinten Volksbank zuständig bist, ist das natürlich dein täglich Brot.
Ganz genau so ist es.
Ganz genau. Hans-Dieter, was hat denn Private Banking, du bist da ja Abteilungsleiter, was hat das denn mit Immobilien zu tun? Wir haben doch die Kollegen da, die verkaufen nicht, sondern die finanzieren.
Ja, die finanzieren und ich sag mal so, da wo es für den Kunden sinnvoll ist, nehmen wir die Kollegen auch mit ins Boot, sehr gerne sogar. Denn für uns steht an erster Stelle, dass der Kunde eine auf ihn bezogene Vermögensstruktur bekommt und damit langfristig erfolgreich ist. Und zu einer guten Vermögensstruktur gehören einfach auch Sachwerte. Und unter Sachwerten kann man sowohl Direktimmobilien verstehen, aber halt auch offene Immobilienfonds mit Gewerbeimmobilien, mit Wohnimmobilien, je nachdem, welchen Faible der Kunde hat und wie breit man auch die Risikostreuung aufstellen möchte.
Wie sind denn unsere Mitglieder und Kunden da so aufgestellt im Bereich des Private Bankings?
Also die sind da eigentlich sehr diversifiziert aufgestellt. Viele haben natürlich Direktimmobilien, weil gerade auch, ich sag mal, in der älteren Generation ist es schon feststellbar, dass sie also auch Lust auf eigene Immobilien, vermietete Immobilien haben. Aber auf der anderen Seite gibt es aber auch, wenn man vor allen Dingen an die etwas Älteren denkt, immer mal wieder die Situation, wo sie dann auch sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, mich um meine Direktimmobilie, mein Fünf-Familienhaus, Drei-Familienhaus zu kümmern. Welche Alternativen habe ich da? Und da hat man dann halt die Möglichkeit, um den Bereich Sachwerte auch weiter sinnvoll mit einzubauen, dass man dann sein Betongold, sein Mehrfamilienhaus veräußert und dann den Gegenwert in offenen Immobilienfonds platziert.
Das Kaufen, Verkaufen, das Makeln, da haben wir ja auch eine eigene Truppe bei uns im Hause. Aber wenn es denn dazu kommt, dass jemand solche Immobilien kaufen will, dann schlägt er ja bei euch auf, Patrick. Und wie ist da so im Moment die Stimmung? Wie läuft's da im Moment? Gibt's riesiges Interesse daran?
Ja, also natürlich war es jetzt mit dem enormen Zinsanstieg, den wir erlebt haben, also die Zinswende aus der Niedrigzinsphase wirklich durch einen wahnsinnigen Zinsanstieg eher in die Hochzinsphase, war die Stimmung da natürlich eher verhalten, bis gedämpft, todtraurig teilweise auch, wenn man jetzt dann nicht von dem Investor spricht, sondern eher wirklich vielleicht von der Selbstnutzung dann spricht. Ich stelle jetzt aber gerade fest, dass sich das so ein bisschen wieder relativiert. Also wir haben ja auch durch den Zinsschock, nenne ich es jetzt einfach mal, haben wir einen gewissen Preisrückgang wirklich auch erfahren bei den Immobilien. Und jetzt hat sich sicherlich auch ein gewisser Gewöhnungseffekt eingestellt, was die Zinsentwicklung angeht. Wir haben aber auch leichte Rücksetzer bei den Zinsen erlebt. Und jetzt ist es auch so, was wir jetzt ja auch merken, ist, dass die Mietpreise auch entsprechend anziehen, einfach weil die Kombination immer noch hohe Kaufpreise, hohe Zinsaufwendungen letztlich für die Finanzierung der Immobilie sorgt natürlich dafür, dass jetzt nicht unbedingt viel Neubautätigkeit stattfindet. die Kauffälle eher zurückgegangen sind. Und das macht natürlich das knappe Gut Wohnraum, macht es noch knapper in dem Moment und befeuert dementsprechend natürlich auch die Mietpreise. Und das im Umkehrschluss lässt das Ganze jetzt wieder in eine etwas attraktivere Richtung abdriften, dass man jetzt auch schon wieder sagen kann, ja, auch die Kapitalanlage in Immobilien kann sich jetzt schon wieder lohnen.
Da rechnet ihr dann gemeinsam wahrscheinlich mit den Mitgliedern, Kundinnen und Kunden einfach mal nach, wie sich das dann darstellt. Ich habe gelesen in der Wirtschaftswoche kürzlich, dass also tatsächlich die Entwicklung bei den Kaufpreisen attraktiver ist. Es gibt aber auch mehr Angebote, die attraktiv sind. Und es gibt gleichzeitig die steigenden Mieten, wie du gerade gesagt hast. Aber einen Run gibt's nicht, ne? Also, dass die Leute jetzt sagen, also jetzt unbedingt und sofort in...
Nein, nein, das überhaupt nicht. Also insgesamt ist die Stimmung immer noch verhalten, aber ich sag mal so, es lockert sich so ein bisschen auf.
Das ist die Stunde derjenigen, die auch bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen, oder?
Ja, genau.
Also wenn ich da vielleicht nochmal kurz reingehen darf, also dieses Wehmütige, was der Privatinvestor spüren musste, steigende Baukosten, steigende Zinsen. Viele Projekte sind auch erstmal auf Eis gelegt worden von Investoren, weil sich das halt durch die gestiegenen Zinsen und Preise renditemäßig nicht mehr rechnet. Und das war gerade eigentlich in meinen Augen ein ideales Umfeld für die Immobilienfondsmanager, weil man muss dazu wissen, Immobilienfonds sammeln ja Kundengelder ein und diese eingesammelten Kundengelder dienen ja wie Eigenkapital, sodass die eine ganz andere Renditekalkulation machen können wie jetzt ein reiner Bauinvestor, sodass also bei den offenen Immobilienfonds sicherlich viele interessante Objekte in den Fonds gelandet sind aufgrund dieser Situation. Heißt also für den langfristig orientierten Investor, die Immobilienfondsmanager konnten günstige, interessante Objekte mit guter Perspektive auch durchaus einkaufen.
Das heißt, diese sogenannte Immobilienkrise hat die dann gar nicht so stark getroffen?
Das stimmt. Also wenn man mal so auf die Wertentwicklung der offenen Immobilienfonds guckt, vor allen Dingen, und da muss man ein bisschen differenzieren, wenn man bei den offenen Immobilienfonds schaut, die gewerbliche Immobilien haben, sei es Büroimmobilien, Hotels, Einzelhandel, Logistik, dann hat sich da kaum was Negatives, Wertmäßiges entwickelt. Bei Wohnimmobilienfonds ist es ein bisschen unterschiedlicher, weil da auch gerade diese ganze Diskussion Heizungsgesetz dann massiv auf die Bewertung der Immobilien dann geschlagen hat, was sich dann auch wieder im Umkehrschluss auf die Bewertung des gesamten Wohnimmobilienfonds, sage ich mal, durchgeschlagen hat. Aber Kunden, die jetzt in offenen Immobilienfonds investiert sind, die Gewerbeimmobilien, Gewerbeobjekte haben, die haben eigentlich renditemäßig gar nichts gespürt.
Insbesondere das, was du gerade sagtest bei Wohnimmobilien, das kann ich natürlich auch in der Direktanlage wirklich absolut bestätigen, wenn man sich die Kaufpreise einfach mal anschaut. Also die Kaufpreise oder Werte, Objektwerte zwischen energetisch schlecht aufgestellten Objekten und energetisch wirklich modernen Objekten, da driften die Preise extrem weit auseinander. Also wir haben eine hohe Preisdivergenz in dem Moment und können auch wirklich feststellen, dass die energetisch schlechten Objekte einen stärkeren Preisverfall oder Wertverfall hatten als die energetisch guten Objekte. Und da kann man sogar feststellen, bei den energetisch guten Objekten gab es auch einen ganz, ganz leichten Dämpfer, aber wirklich nur minimal. Und im Endeffekt merkt man da schon wieder seit über einem Jahr, dass die Preise da auch schon wieder anziehen bei den guten Objekten. Und das spiegelt genau das wieder, was jetzt in den Immobilienfonds dann letztlich auch mit starkem Gewicht zur Wohnimmobilie, was da dann stattgefunden hat dann.
Der Hinweis aus den Medien in den letzten 12 Monaten, dass die Homeoffice-Tendenz so stark sei, dass sich das auf die Gewerbeimmobilien und deren Investoren auswirkt, ist also gar nicht mehr so von großer Bedeutung?
Also es werden nach wie vor auch Büroimmobilien genutzt, auch gesucht. Nur die Nutzungskonzepte innerhalb der Büroimmobilienkomplexe, die sind sicherlich anders als vor der Corona-Zeit. Aber wir werden, davon bin ich absolut überzeugt, immer auch noch Büroimmobilien brauchen. Nur das, ich sag mal, Umfeld innerhalb des Gebäudes, innerhalb der Büroimmobilie, wird sich sicherlich in Zukunft noch weiter verändern. Das heißt, Wir alle lesen ja tagtäglich auch in den Zeitungen, es ist knapp, Fachleute zu bekommen, Human Resources. Man entwickelt neue Ideen, um gute Arbeitnehmer zu finden. Und da ist sicherlich auch perspektivisch ein Umfeld. Ich muss einem potenziellen Arbeitnehmer als Arbeitgeber ein attraktives, interessantes Arbeitsumfeld neben der Möglichkeit des Homeoffice schaffen, damit ich den für mich auch begeistern kann. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt eine Büroimmobilie habe, wo ich sag mal, eine schöne Lounge-Kultur habe, wo ich eine tolle Küche dabei habe, vielleicht noch eine Fitnessmöglichkeit und beruflich die Rahmenbedingungen genauso wie in einem Objekt, wo ich halt ja Besprechungsräume habe, Büroräume, aber sonst nichts anderes, dann würde ich mal fragen, für welchen Arbeitgeber wird sich dann der Bewerber entscheiden?
Apropos attraktiv und es lohnt sich, für wen ist es denn interessant, dann direkt in Immobilien zu investieren? Also nicht ins Eigenheim, sondern eben in eine gewerbliche Immobilie.
Ja, also so pauschal möchte ich das gar nicht mal beantworten. Also man muss sich wirklich überlegen, was für ein Typ ist man. Also mit dem Direktinvestment in die Immobilie habe ich da natürlich eine höhere Transparenz sicherlich, wo mein Geld hingeflossen ist, gar keine Frage. Und ich bin sicherlich regional stärker gebunden einfach, dass ich vielleicht auch bessere Marktkenntnis habe, weil wenn ich jetzt eine Direktanlage in eine Immobilie tätige, dann überlege ich mir ja schon, wo mache ich das und wo habe ich die höchste Marktkenntnis womöglich, in der Regel in meinem Wohnort oder im Randgebiet meines Wohnortes. Und dementsprechend findet da dann in der Regel auch die Anlage statt, so dass ich da vielleicht auch schon mal ein besseres Gefühl habe, wie können sich Preise entwickeln, wie können sich Mieten entwickeln. Und das ist ja der Vorteil von einer Direktanlage letztlich, dass meine Renditechancen da wesentlich höher sind, weil ich einfach direkt an den Mietentwicklungen partizipieren kann aber auch direkt an der Wertentwicklung entsprechend der Immobilie partizipieren. Nichtsdestotrotz habe ich da natürlich ein gewisses Klumpenrisiko, nenne ich es einfach mal. Also ich habe keine Diversifizierung, wie ich das bei einem Immobilienfonds habe, und dementsprechend gehe ich dann natürlich auch ein höheres Risiko ein. Und ganz klar ist das Investment natürlich auch größer. Ich kann auch mit kleineren Abschnitten dann in den Immobilienfonds einsteigen. Das ist bei der Direktanlage, dann kostet das Objekt halt 200, 300, 400.000 Euro. Da habe ich halt eine hohe Kapitalbindung, und das spiegelt sich natürlich auch in der Liquidität wieder. An das Geld, an das Kapital, was ich da gebunden habe, komme ich nicht so schnell wieder dran wie bei einem Immobilienfonds. Letztlich, das muss man auch ganz klar sagen.
Also die Einnahmen sind ja dann die Mieteinnahmen, und eine mögliche Wertsteigerung nimmt man ja auch mit. Muss man denn Lust haben, sich um solche Sachen zu kümmern?
Ja, das definitiv, weil das bedeutet natürlich auch Arbeit. Je nachdem, wie groß ich das ganze Thema spiele, kann man natürlich auch schauen, ob man da über eine Hausverwaltung sich da letztlich auch Unterstützung reinholt. Aber das schmälert natürlich in dem Moment auch die Rendite in dem Moment. Dementsprechend muss man sich das dann auch überlegen. Aber der Verwaltungsaufwand ist ganz klar da.
Den Verwaltungsaufwand beim Immobilienfonds übernehmen die Immobilienfondsmanager.
So ist es. Ja, aber ich habe dafür auf Fondsebene entsprechende Verwaltungskosten als Anleger zu zahlen. Aber dafür brauche ich mich auch um nichts kümmern. Also ich leiste meinen Beitrag in Form des Kaufpreises je Anteil. Ich kann da mit 5.000 Euro reingehen. Ich kann da aber auch mit 500.000 Euro reingehen, je nachdem, wie es in die Vermögensstruktur passt und auch gewünscht wird. Und den Erträgen, da gebe ich dem Patrick recht, ist sicherlich die Rendite bei einer Direktimmobilie etwas höher anzusiedeln. Aber ich meine, die Rendite, der Zins ist ja auch so ein bisschen der Preis fürs Risiko. Ich muss mir auch mehr kümmern.
Wobei, wenn ich da noch kurz ergänzen darf, ich würde es nicht pauschal sagen, dass die Rendite wirklich höher ausfällt, sondern es kommt dann wirklich drauf an, in was für ein Objekt habe ich investiert. Weil wenn ich jetzt wirklich in ein Objekt investiere, was vielleicht im Energieausweis die Energieeffizienzklasse G oder H stehen hat, da werden definitiv Folgeinvestitionen kommen, die dann natürlich die Rendite womöglich auch schmälern, außer ich habe dann die Option, die Mieten entsprechend auch anzupassen wieder. Dementsprechend, die Chancen sind da, höhere Renditen zu erzielen, aber jetzt gerade seit dem 01.01.24 oder auch durch die Vorabdiskussionen in Verbindung mit dem Gebäudeenergiegesetz ist das natürlich ein Thema, was man sich auch anschauen muss, wie ist mein Objekt energetisch aufgestellt. Und ganz wichtig noch, die Haltedauer letztlich. Wir haben natürlich auch das Thema Nebenkosten bei der Direktanlage, bei dem Direkterwerb. Und dann muss ich mir immer überlegen, welche Erwartungen habe ich von der Wertentwicklung her, von den Mieteinkünften her, und wie sieht meine Amortisationsdauer hinsichtlich der Erwerbsnebenkosten aus, mit Grunderwerbsteuer, allem drum und dran.
Jetzt habe ich den Patrick gerade gefragt, was die Vorteile einer Direktinvestition sind. Jetzt frage ich dich natürlich, was sind die Vorteile des Immobilienfonds? Steuerlich vielleicht irgendetwas?
Ja, also steuerlich, je nachdem, wo der Immobilienfonds seine Immobilien hauptsächlich belegen hat, hat man die Möglichkeit, zwischen 60% und 80% der Erträge freigestellt zu bekommen. Das bedeutet, wenn ich 1 Euro Ausschüttung bekomme, dann bekomme ich bestenfalls 80 Cent davon steuerfrei, habe damit also auch eine interessante Nachsteuerrendite. Und wenn ich auf die Verfügbarkeit schaue, dann ist es bei den offenen Immobilienfonds so, die nach 2013 gekauft worden sind, ich muss mindestens 12 Monate investiert bleiben und kann dann mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten kündigen und habe also frühestens nach 24 Monaten dann mein Geld wieder auf dem Tisch. Macht aber keiner, weil wenn ich mich für ein Investment im Immobilienfondsbereich entscheide, dann sehe ich das eher langfristig.
Was heißt langfristig da in dem Fall?
Also langfristig heißt also, wenn ich da auch mal auf den Durchschnitt unserer Kunden schaue, durchaus 8 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre und ich betreue auch Kunden, die sind schon 20 Jahre mit in dem im offenen Immobilienfonds. Und ja, da ist es halt so, das war auch in turbulenten Zeiten wie Finanzmarktkrise, wie Corona-Krise, wie Griechenland-Krise der stabile Anker in der Gesamtvermögensstruktur.
Was ist eine gesunde Streuung von Immobilienfonds und Direktinvestitionen in so einem Vermögen? Kann man das sagen?
Also ich würde es jetzt prozentual nicht festmachen wollen. Das hängt auch so ein Stück weit von der Risikoneigung des Kunden ab. Ob ich jetzt in Direktimmobilien gehe, mache ich eine Mischung in dem Bereich Sachwerte. Ich kaufe eine Direktimmobilie und offene Immobilienfonds. Da kommt es ja auch darauf an, welches Gesamtvermögen habe ich. Und da kann man keine generelle Aussage treffen, sondern das muss man wirklich individuell dann ausloten.
Würdet ihr denn Sachwerte wie Immobilien immer als ein Asset im Portfolio ansehen, also als einen Punkt? Oder muss man das noch wirklich differenzieren?
Also ich würde den Bereich Sachwerte als, ich sag mal, einen Punkt sehen. Denn es gibt auch Kunden, die sagen, wenn ich jetzt, ich sag mal, 10 Wohnungen habe, und ich habe entsprechend umfangreiche Liquidität. Wenn es steuerlich interessant ist und sachlich richtig ist, dann kommt da noch ein offener Immobilienfonds zu. Aber ist da weniger zwingend bei so einem Kunden wie bei einem Kunden, der jetzt keine eigene Immobilie hat? Da sehe ich einen offenen Immobilienfonds in meinen Augen bei einer vernünftigen Vermögensstruktur als Muss.
Ganz am Anfang habt ihr gesagt, ihr arbeitet dann auch zusammen, wenn sich das ergibt, aus der jeweiligen Fragestellung, die dann unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden haben. Im Alltag, wie sieht das aus? Eben mal Telefonhörer in die Hand, Hans-Dieter, komm dazu, Patrick, komm mal dazu, oder?
Genau, also häufig ist es so, dass ich vorab dann auch schon mal eine kurze E-Mail bekomme, dass wir uns einmal zu dem Kunden kurz austauschen, dann kann ich mir schon mal einen Überblick verschaffen, dann tauscht man sich einmal kurz telefonisch aus oder persönlich kurz aus. Wir haben ja nun mal auch die räumliche Nähe einfach sichergestellt an allen Standorten zwischen Private Banking Beratung und Immobilienfinanzierung.
Zwischen euch liegt eine Treppe.
Ganz genau, so sieht's aus. Und am Standort Bottrop zum Beispiel gibt's nicht mal diese Treppe, die dazwischen liegt. Und dementsprechend haben wir dann einfach kurze Wege, um uns auszutauschen. Und wenn wirklich der Kunde da schon signalisiert, ja, er hat da einen erhöhten Beratungsbedarf und die Richtung ist noch nicht ganz klar, dann besteht auch immer die Möglichkeit, dass wir gemeinsam die Gespräche mit unseren Mitgliedern und Kunden dann führen.
Manchmal kommt es auch vor, dass aus der Immobilienabteilung die Kollegen zu uns kommen und sagen, wir haben hier ein interessantes Objekt, würde für Kunden im Private Banking super passen. Habt ihr Interessenten dafür? Und auch dann geht das so, dass wir überlegen, okay, welcher Kunde könnte dafür affin sein? Wie könnte eine gemeinsame Finanzierung aussehen? Sodass wir also, ich sag mal, über den Impuls der Immobilienabteilung dann den Patrick mit reinnehmen und dann ein schönes Gesamtkonzept stricken können.
Das hört sich fast so an, als wenn der Gang zur Volksbank ein Tipp von euch wäre, wenn man dann da wirklich alles aus einer Hand bekommen kann.
Genauso ist es. Das ist halt wirklich, wir haben hier durchgängige Konzepte hinterstehen. Wir haben für alle Themen letztlich die Fachleute da, die dann auch immer eng vernetzt sind. Und so können wir wirklich das gesamte Spektrum letztlich abdecken.
Genau, also ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit untereinander und finde es auch mega gut, dass wir durch dieses gute Zusammenspiel unsere Kunden also auch erfolgreich begleiten können.
Ich habe auch gehört, dass unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden damit sehr zufrieden sind. Also das kriegt man immer wieder mit. Wenn ihr einen Rat geben solltet für die aktuelle Situation, was würdet ihr im Moment sagen, wenn es um das Thema Betongold geht?
Ich würde jedem empfehlen, zu prüfen, habe ich in meiner Vermögensstruktur Betongold, ja oder nein? Wenn ja, prüfen, mit dem Berater sprechen, ist der Anteil angemessen oder bieten sich da weitere Chancen?
Das würde ich so unterschreiben und sicherlich dann auch immer in Abhängigkeit davon, wie ist die Anlagementalität unserer Kundinnen und Kunden oder unserer Mitglieder auch. Und davon abhängig dann letztlich auch entscheiden, ist es am Ende wirklich in der Vermögensstrukturierung nochmal der Immobilienfonds eine weitere Lösung oder aber auch dann die Direktanlage in die Immobilie.
Wichtig ist, dass man drüber spricht.
So ist es. Und es gibt nicht richtig oder falsch, sondern nur individuelle Lösung.
Ich sag danke.
Danke auch.
Danke.
Tage dann, ne? Tschüss.
Ciao.
Bis dann, ciao.
Eine Produktion der Graukaue.